Disziplinprobleme in der ukrainischen Armee. Dafür brauchte man Extremisten. Ja, nicht Ukraine in der NATO zu akzeptieren. Eben das Problem ist, dass wenn man ein Land, der im Krieg ist, akzeptiert in der Allianz, dann ist die Allianz potenziell im Krieg. Das wird für Ukraine folgende Konsequenzen haben. Die werden hohe Verluste haben, die werden Territorium verlieren, die werden müssen eine ungünstiges Frieden unterzeichnen und so weiter. Ob das die Interesse der Amerikaner befriedigt, das ist okay, warum nicht? Aber das befriedigt sicher nicht die Interesse der europäischen Staaten. Wenn ich Deutsch wäre, das würde ich sehr peinlich finden. Wir sind in einem System, der wirklich Mafia-ähnlich ist. Die Amerikaner haben so die Strategie der Mafia, oder? Das ist mafiaartige Politik.
Jacques Beau, ich begrüße Sie hier im neuen Gebäude des Westend Verlages.
Danke.
Und dort kommt ja auch gerade Ihre Übersetzung des Buches über Putin heraus. Sie sind jemand, also wenn man Ihren Lebenslauf so anschaut, jemand, der die Dinge gemacht hat, über die viele Filme gemacht werden, nämlich geheimdienstliche Tätigkeit, über das, was viele geredet haben, auch im Journalismus. Man erfährt das, aber Sie haben es gemacht. Sie haben so verschiedene Dinge gemacht. Sie haben für einen bestimmten Nachrichtendienst in der Schweiz gearbeitet. Sie haben für die NATO gearbeitet, Kontrolle von Kleinwaffen. Sie haben Sicherheitsuntersuchungen für die UN gemacht und hatten Kontakt eben auch bei dieser Tätigkeit im geheimdienstlichen Bereich mit den Warschauer Paktstaaten beziehungsweise auch mit Russland. Also das heißt also, das ist ein Riesenbereich von Erfahrung, aus dem Sie real schöpfen können. Und deswegen wollte ich Sie jetzt mal zu einigen Dingen über den Ukraine-Krieg, der uns natürlich alle beschäftigt, fragen. Und das Erste wäre natürlich, was wir hier hören zum Ukraine-Krieg ist, am 24. Februar des letzten Jahres hat ein Krieg in der Ukraine begonnen, der völlig überraschend durch russische Truppen ausgelöst wurde, die dann einmarschiert sind. Und ein Angriffskrieg, wird uns dann erzählt, wird dort durchgeführt zu aller Überraschung und man hat damit nicht gerechnet. Wenn man dies so erzählt und immer wiederholt, auch in Nachrichtensendungen, dann wird meines Erachtens ein bisschen vergessen, was vorher war. Allein die Tatsache, der Krieg hat damals Ende Februar begonnen. Was würden Sie dazu sagen erstmal?
Ja, das ist die Aussage, ist natürlich die Aussage, die man in unseren Medien sieht, aber das ist falsch. Der Krieg hat eigentlich viel früher angefangen und ich glaube, man könnte natürlich bis zum Maidan geben, der Coup, der nationalistische oder ultranationalistische Coup in Maidan zurückgehen. Ich würde sagen, dass das entscheidende Punkt ist die Abschaffung des Gesetzes über die Amtssprachen in Ukraine ist am 23. Februar 2014. Das ist das entscheidende Punkt. Warum? Weil ab diesem Zeitpunkt die ganze russischsprachige Bevölkerung in Ukraine, das heißt der ganze Süden von Ukraine, ist in eine Art Rebellion eingestiegen. Und man hat Demonstrationen gehabt im ganzen Süden des Landes. Man kann das übrigens, man sieht eine sehr interessante Karte sogar auf Wikipedia. Und das zeigt, dass es war nach dem 23. Februar 2014 wurde tatsächlich der Startpunkt eine Spaltung innerhalb von Ukraine. Und das hat sich einfach verschärft. Man vergisst sich oft, dass Ende 2014, gegen September oder so, waren eigentlich fünf Volksrepubliken im Südukraine geschafft, so selbst proklamiert, in Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov, Donetsk und Lugansk. Das sind fünf Republiken und die haben die kombinierte Streitkräfte vom Novorossija geschaffen. So, das heißt, es war tatsächlich das ganze Süden des Landes, die in Rebellion gegen Kiew gekommen sind. Und das wurde sehr brutal repressiert durch Kiew. Und schlussendlich sind diese zwei selbstproklamierte Republiken vom Donetsk und Lugansk geblieben. Und das ist der Kern dieser Auseinandersetzung zwischen diese Autonomisten und Kiew. Ich betone, das waren Autonomisten und die wurden eine Autonomie innerhalb der Grenzen der Ukraine, nicht Separatisten, wie unsere Medien das behaupten. Und das hat geführt zu wirklich ein Krieg im 2014, der zu schlussendlich, um eine lange Geschichte kurz zu machen, das hat geführt zu diesen Minsk-Abkommen 1 und 2 und im Februar 2015 war Minsk 2, der eigentlich zur UNO-Resolution des Sicherheitsrats geworden ist. Und dieses Abkommen ist ein sehr wichtiges Punkt in dieser Geschichte auch, weil erstens, das war ein Abkommen zwischen den beiden Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und die Regierung Kiew. Es geht um das. Und es ging darum, einen Dialog zwischen diesen Republiken und Kiew zu erstellen, um die ganz normale Rechte der russischsprachigen Minderheit zu unterstützen durch diesen Dialog sollte führen zu Änderungen in der Grundgesetz von Ukraine, um eine größere Autonomie in den verschiedenen Minderheiten zu gewährleisten.
Nun habe ich aber eine Situation, wo Sie beschrieben haben, wie sozusagen eine Kultur und ausdrücklich auch die Sprache Russisch sozusagen als offizielle Sprache unterdrückt wird.
Genau.
An dieser Stelle habe ich aber noch keinen Krieg, sondern da müssen ja Leute bereit sein, dafür zu kämpfen oder das zu bekämpfen.
Das Problem
ist, um wen handelt es sich denn?
Das Problem ist, dass die Demonstrationen, die ganz am Anfang friedlich waren, wurden sofort militarisiert durch die Regierung in Kiew. Und das hat zu Problemen geführt. Zuerst hat man die Armee eingesetzt, weil es waren nicht genug Sicherheitskräfte. Deshalb hat man die Armee eingesetzt. Und interessanterweise, die ukrainische Armee damals hatte auch ein sehr starkes Komponent von russischsprachigen Soldaten. Und diese Soldaten wollten nicht gegen andere russischsprachige zu schießen. Deshalb ist Teil dieser Armee, dieser ukrainischen Armee, ist übergelaufen mit Waffen, Munition und all. Deshalb, wenn man die Bewaffnung und die
Waffen... Zu den Autonomisten.
Und deshalb, ihr wart damals in der NATO zur Überwachung dieser Waffenflüsse sozusagen. Und ich habe festgestellt, dass alle Waffen von den Autonomisten kamen aus den Vorräten der ukrainischen Armee. Und zwar nicht von den zwei Republiken von Donetsk und Lugansk, aber von anderen Republiken, weil die Armee, die Soldaten kamen mit ihren Waffen, Ausrüstung und alles. Panzerartillerie und so weiter, inklusive Munition. Deshalb sind kleine
Überzulaufen,
genau. Diese Kompanien sind plötzlich in Regimentsstärke geworden, oder? Aber das hat auch zu Problemen geführt innerhalb der ukrainischen Armee. Das heißt, Disziplin war plötzlich ein Problem und man hat sehr interessante Berichte. In meinem Buch, ich erwähne fast nur ukrainische Quellen diesbezüglich, aber es gibt sehr interessante Berichte vom Hauptanwalt der ukrainischen Armee, der sagte, dass ungefähr nur ein Drittel der Verluste der ukrainischen Armee wurde durch Kämpfe gekommen. Alle anderen Verluste kamen aus Mörder, Selbstmord und Probleme innerhalb der Armee. Das war ein riesiges Disziplinproblem. Die Soldaten wollten nicht mehr eingesetzt werden gegen Donbass. Dafür hat die Regierung Kiew entschieden, diese Extremistengruppen wie Azov, Pravi Sektor und so weiter kreiert. Das sind paramilitärische Kräfte, um die Arbeit der Armee zu ergänzen. Und zwar in brutaler Weise.
Dazu nur mal ganz kurz. Ich meine, diese Azov, OUN und andere Gruppen, diese rechtsextremen bis faschistischen Gruppen, gibt es ja schon länger.
Ja.
Deren Geschichte muss man ja vielleicht dann auch schon begreifen. Die waren ja schon sozusagen bei der Wehrmacht dabei und haben sich weiterentwickelt.
Das gilt für die OUN. Weil die OUN ist sehr alt, stammt aus den 20er Jahren übrigens. Das war ursprünglich eine Befreiungsbewegung innerhalb, in dieser kleinen ukrainischen Gemeinschaft. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg, die ist erschienen. Und das hat während dem Zweiten Weltkrieg, die haben die Dynamik der deutschen Invasion, der UdSSR, ausgenutzt, um sich zu verstärken. Dafür haben sie mit die Deutschen, das Dritte Reich, kollaboriert, sozusagen. Und hat ganz kurz, 1941, ganz kurz eine autonomische Republik Ukraine gemacht. Das erklärt auch, dass es gibt eine Doppelsinnigkeit, wenn man von diesen faschistischen Nazi und so weiter. Nehmen wir als Beispiel die 2. SS-Panzerdivision Das Reich, oder? Die ist tätig gewesen, und das ist, woher stammt der Abzeichen vom Azov-Verband, oder? Das ist das sogenannte Wolfsangel, oder? Zeichen. In Frankreich, das Reich Division ist berühmt wegen dem Massaker vom Oradour-sur-Glane und hat dafür einen sehr traurigen und tragischen Ruf in Frankreich. Aber in Ukraine, diese gleiche Division in 1943 hat Charkow von den Sowjets befreit. Das heißt, dass es gibt in Ukraine eine andere Wahrnehmung vom Dritten Reich und vom Nazisten und so weiter. Weil natürlich, die haben diese Mörder, Massenmörder gegen Juden und andere gemacht, alles klar. Aber das sind auch gleichzeitig irgendwie Befreier, oder? Deshalb gibt es bei uns vor allem für, ich bin Schweizer, aber sehr nah an der französischen Kultur, weil meine Familie ist auch französisch. Und für uns, das ist unvorstellbar, dass man noch Nazi-Symbole noch in Ukraine sieht und so weiter. Das ist unvorstellbar. Aber in Ukraine, und ich will nicht diese Bewegungen oder Gruppen entschuldigen, die haben wahnsinnig große Massenmörder gemacht, Azov und so weiter und natürlich ihre Vorgänger vom AUN und so weiter. Aber man muss verstehen, dass die Geschichte hat einen anderen Sinn für die Ukrainer als für uns. Das muss man verstehen. Und man muss das heißt, man kann nachvollziehen, vielleicht nicht entschuldigen, vielleicht nicht total verstehen, aber nachvollziehen, warum ist das so. Aber die OUN ist eine sehr alte, eine alte Organisation. Die wurden während dem Kalten Krieg durch die CIA instrumentalisiert, durch verschiedene, nicht nur CIA übrigens, weil die CIA hatte Covert Operation oder Clandestine Operation mit der OUN, mit dieser Bandera.
Also verdeckte Operationen.
Genau, verdeckte Operationen. Aber die Franzosen und die Briten auch hatten solche Operationen in Ukraine gegen die Sowjetunion.
Und das bedeutet aber, hier wird jetzt gerade auf Leute zurückgegriffen, die eine lange Tradition haben, auch im Rechten bis Faschistischen, aber auch anders wahrgenommen werden, immer noch heute. Die werden jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, eingesetzt, um dieses Problem gegen die Russischsprachigen
ganz logisch
zu lösen, militärisch. Ist das so?
Das ist logisch, weil das ukrainische Volk insgesamt, egal die Sprache, wollte keinen Krieg. Auch die ukrainische Sprachige, die wollten keinen Krieg mit der russischsprachigen. Die wollten keine. Deshalb die Probleme innerhalb der ukrainischen Armee. Übrigens, als ich in der NATO war, da ich auch Experte für die UNO, für den Rechtsstaat und Reform der Sicherheitsinstitutionen, ich wurde auch eingesetzt von der NATO, um für die Umstrukturierung der ukrainischen Armee im Ende 2014, eben weil es war so viele Disziplinprobleme in der ukrainischen Armee. Dafür brauchte man Extremisten, um dieses Problem zu überwinden. Dafür hat man diese paramilitärische Kräfte kreiert, ausgerüstet wie militärische Einheit übrigens. Und das hat sich mehr oder weniger, es waren mehrere solche paramilitärische Kräfte, das, was man kennt, oder das hat mehr oder weniger kristallisiert um die Azov-Regiment-Brigade, oder das ist eine sehr große Brigade übrigens, im Raum Mariupol. Und im 2014, 2015 hat übrigens diese Brigade auch Massaker betrieben oder gegen die russische Bevölkerung. Das erklärt, warum übrigens am 27. Februar 2022 hat Putin dieses Ziel Entnazifizierung erwähnt. Oder es ging um die Zerstörung oder Neutralisierung dieser Verbände, speziell im Raum Mariupol. Dafür am 28. März letztes Jahres, im 2022, hat nachdem Mariupol wurde umkreist von den russischen Truppen, haben die russischen Militär deklariert, jetzt ist das Ziel Entnazifizierung wurde erreicht.
Das kann man auch nur verstehen, wenn man diese Geschichte vorher
versteht,
die schon ein bisschen länger dauert.
Genau.
Das heißt also, das Problem mit dem eigentlichen Militär gegen die russischsprachigen Autonomisten, nennen wir sie mal, vorzugehen, die dann überlaufen, griff man sozusagen auf historisch rechte Nationalisten, Extremisten zurück, die Paramilitärs eigentlich sind, um sie dann einzusetzen. Kann man das so sagen?
Das ist genau so. Das ist genau so. Aber nur, das ist natürlich ein Teil der Geschichte, weil wenn man weitergeht von den Minsker Abkommen, jetzt muss betonen, ich habe gesagt, das war ein Abkommen zwischen Kiew und die zwei selbstproklamierte Volksrepubliken, das ist eine Sache, aber da interessanterweise waren andere Staaten als Garantie für dieses Abkommen. Und zwar auf der Seite der Autonomisten war Russland und auf Seite von Kiew waren Deutschland und Frankreich. Dazu, als ich vorher gesagt habe, ab Minsk II wurde als Resolution der Sicherheitsrat, das heißt noch dazu, verpflichtet waren diese Resolution umzusetzen, waren dazu noch Großbritannien, China, so die 5P, die 5 permanenten Mitglieder der Sicherheitsrat, inklusive USA. Und interessanterweise, wenn man die Geschichte anschaut, man weiß das bestimmt seit Juli 22, dass Petro Poroschenko, der diese auf Seite Kiew diese Abkommen unterzeichnet hat, hat anerkannt, dass er nie diese Abkommen implementiert wollte, oder? Es war nur um Zeit zu gewinnen, um den Krieg zurückzunehmen.
Dazu passt dann ja auch eine Aussage unserer früheren Bundeskanzlerin Merkel, die sie da dargestellt hatte, wir brauchten das ungefähr, um der Ukraine die Möglichkeit zu geben, weiter aufzurüsten.
Das hat sie im November letztes Jahr gesagt und das wurde ein paar Tage später noch bestätigt durch François Hollande, der französische Präsident von damals. Er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, dass Frau Merkel gesagt hatte, war richtig. Und Anfang dieses Jahres, im Februar 2023, hat Zelensky selber gesagt, er hatte nie im Sinn, dieses Abkommen zu implementieren. Das heißt, dass diese Abkommen, die im Grunde genommen sollte den Konflikt zwischen den Autonomisten Kiew zu lösen, niemand auf der westlichen Seite sozusagen, inklusive Ukraine, niemand wollte die implementieren. Und man sieht, wenn man die Diplomatieaktivitäten in den letzten Jahren, man muss feststellen, dass die einzige, die diesen Abkommen implementieren wollten und habe alle Anstrengungen gemacht, um das zu implementieren, waren die Russen. Das ist klar. Und das deshalb, was man am 24. Februar gesehen haben, ist im Prinzip nur die Konsequenz der Nichtimplementierung dieser Abkommen. Aber das ist nur ein Teil des Problems.
Aber wir haben doch, will ich mal dazwischen noch mal fragen, im Jahr 2019.
Genau.
2019 gab es einen, den späteren Regierungsberater von Selenskyj, Arestowitsch.
Genau.
Der im Ukraine-Fernsehen klarlegte, dass es zwei Varianten gab. Einerseits den Russen sich anzupassen und abhängig zu werden ungefähr, oder aber in die NATO zu gehen und einen Krieg zu riskieren.
Genau, das ist da. 2019 scheint ein Schlüsseljahr sein für die was heute passiert in Ukraine. Es sind verschiedene Elemente, die ungefähr gleichzeitig passiert sind. Einmal, das ist diese Interview von Alexej Arestowitsch zu Sender Apostroph in Ukraine. Das ist ein interessantes Interview von etwa einer Viertelstunde, wo er erklärt genau, was sie sagen, dass für Ukraine die Zukunft ist, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Anpassung an Russland oder ein NATO-Beitritt. Aber das Problem des NATO-Beitritts ist, dass denn zumal Ukraine fühlte sich im Krieg gegen Russland. Das heißt, man kann als Land im Krieg kann man nicht in eine kollektive Verteidigungsorganisation eintreten, weil sonst den berühmten Artikel 5 der Allianz würde sofort angewendet, oder? Übrigens, Sie sehen, wir sind heute Anfang Juli 23 und der NATO-Gipfel in 4 Tagen wird passieren und man sieht heute im Foreign Affairs, der berühmte Magazin, der Titel der Artikel ist ja nicht Ukraine in der NATO zu akzeptieren. Ja, nicht. Weil eben das Problem ist, dass wenn man ein Land, der im Krieg ist, akzeptiert in der Allianz, dann ist die Allianz potenziell im Krieg. Und das ist genau, das ist die Situation, die man hatte auch
2019.
In 2019. Das ist genau, was Arestowitsch erklärt. Dann er erklärt etwas ein bisschen verrückt, aber er sagt, dass was Ukraine benötigt. Das ist ein Krieg mit Russland, der zu Niederlage Russlands führt. Und dann, es gibt kein Russland mehr, Regimenwechsel in Russland und alles. Und dann, es gibt kein Feind mehr, deshalb kann Ukraine NATO beitreten. Das ist ein bisschen verrückt, aber er erklärt das ganz, ganz kaltblütig eigentlich. Und interessanterweise ergibt sogar die Daten, wann dieses Krieg könnte passieren. Und sagt, das könnte 2021, 2022 sein.
Oder etwas später, ja.
Genau. Also, er sagt, das ist das erste, die erste Fenster, oder um das zu machen. Nachher sind weitere Lücken oder Fenster später. Aber er sagt, das sollte dann passieren. Und gleichzeitig, und das ist interessant, weil wir haben in diesen einigen Monaten verschiedene Elemente. Das zweite Element kommt aus Amerika. Dann hat man im April 2019 in Amerika ein Dokument
von der Rand Corporation,
genau, Extending Russia. Rand Corporation, muss man kennen, ist ein Think Tank des Pentagons in Amerika, wurde Ende der 40er Jahre kreiert um Gedanken für die Strategie der USA, insbesondere für die Nuklearstrategie der USA, weil die Atomwaffe war neu und niemand wusste genau, wie man das in einer Strategie integrieren könnte. Und das war der Sinn der Existenz der RAND Corporation. Und seitdem ist RAND Corporation das Hauptdenkfabrik sozusagen des Pentagons.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt, als Arestovich das sagt, kommt ja dieses Overextending Russia vom RAND Corporation zur Destabilisierung offen auf den Markt.
Genau, da kam es ist eine Strategie, das sind zwei Dokumente grundsätzlich. Einer ist Extending Russia, das ist ein 300-seitiges Dokument, und dann Overextending Russia. Und das ist mehr über Kommunikationsstrategie. Das ist ein kürzeres Dokument, der Elemente des ersten Dokuments übernimmt, aber grundsätzlich zwei Dokumente, die sich ergänzen. Aber interessanterweise ist das in diesen Dokumenten, man sieht eine Strategie, wie man Russland außenpolitisch, innenpolitisch, wirtschaftlich, kulturell destabilisieren könnte. Das sind 300 Seiten, oder? Das ist ganz eine detaillierte Strategie. Und wenn man das gut liest, und der Leser kann Seite 96 anschauen übrigens, man sieht genau, was wir heute beobachten. Das heißt, Ukraine ausnützen, die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan ausnützen, Transnistrien ausnützen, so inklusiv, das geht sogar so weit, dass es sagt, NATO muss Verbindungen mit Schweden und Finnland erstellen. So, man ist genau im Kern von was wir heute sehen im außenpolitischen Bereich des Europa. So, das ist tatsächlich, das heißt, diese Strategie ist nicht nur Theorie, das ist etwas, der sollte angewendet werden, oder?
Also Sie empfehlen jetzt, man sollte jetzt mal gucken, was passiert ist und das mit der RAND Corporation Studie von 2019 mal vergleichen.
Genau, und da sieht man genau, übrigens, im 2019 hat diese RAND Corporation sogar vorgesehen, die Probleme der Ukraine, die haben gesagt, wenn man diese Strategie anwendet, das wird für Ukraine folgende Konsequenzen haben. Die werden hohen Verluste haben, die werden Territorium verlieren, die werden müssen ein ungünstiges Frieden unterzeichnen und so weiter. Alles wird beschrieben. Das heißt, dass nicht nur haben die Amerikaner eine Strategie erstellt, aber die wussten bestimmt den Preis, der die Ukrainer zahlen werden für diese Strategie.
Aber mit anderen Worten heißt das doch, wir nutzen die Ukraine, um mit dem Krieg in der Ukraine gegenüber Russland unsere, das heißt US-Interessen, westlichen Interessen
durchzusetzen. Das ist genau das. Und wie ich sehr oft sage, ich sage, okay, die Amerikaner haben ihre Interessen. Ob die richtig oder schlecht sind, man kann darüber streiten. Persönlich, ich wäre plutôt hier in der Meinung, das sind falsche Ziele, aber gut. Die Amerikaner haben diese Ziele. Was unverständlich ist, meines Erachtens, ist, dass die Europäer mitmachen. Weil ob das die Interesse der Amerikaner befriedigt, das ist okay, warum nicht? Aber das befriedigt sicher nicht die Interesse der europäischen Staaten. Und das ist für mich das total Unverständliche im Ganzen. Weil wir haben seit Februar, man könnte sogar vorher im Grunde genommen, weil, wie gesagt, Deutschland, Großbritannien, Frankreich haben nichts getan, um die Voraussetzung für einen Frieden zu erstellen. So, wir haben tatsächlich da mit den Amerikanern gemacht. Aber das ist gegen unsere eigenen Interessen, oder? Das heißt, wir haben die Strategie der Amerikaner implementiert, ohne Rücksicht zu den Interessen der europäischen Völker, inklusive der ukrainische Volk übrigens. Wir haben da überhaupt keine Rücksicht. Wir haben nur eine Strategie angewendet zugunsten der Amerikaner. Punkt, Schluss.
Ich meine, man kann das mal konkret machen, auch zwischen das, was mal geäußert worden ist, was das für Deutschland und die Beziehungen, die mal besser waren, zu Russland auch bedeutet. George Friedman hat mal gesagt, eine Bedrohung für die USA wäre eine starke Verbindung zwischen Russland und Deutschland. Russland mit Riesenressourcen, Deutschland mit Technik, das würde eine Gefahr, eine strategische Gefahr für die US-Interessen darstellen. Wenn man jetzt mal guckt, Nord Stream 2, können wir mal gucken, ist ja nicht gewollt worden, und zwar schon vor dem Krieg und vor 22.
Das Problem, wenn man diese Problematik, man muss viel früher anschauen. So, Russland lieferte Erdgas an Europa seit Ende der 60er Jahre. Und das hat schon die Sorgen der Amerikaner ein bisschen geweckt damals. Es gibt einen sehr interessanten Bericht, das ist National Intelligence Estimate von der CIA von 1982, wenn ich mich nicht täusche. Und dieser Bericht wurde geschrieben anlässlich die Konstruktion, also der Bau der Erdgasleitung Brastva, der von Russland bis Russland in der Sowjetunion, als Republik der Sowjetunion, bis Deutschland im Grunde genommen. Und damals hat es geheißen bei den Amerikanern, wenn Deutschland, der das größte, das mächtigste Land in Europa, abhängig von den Sowjeten wird, das ist eine Gefahr für die NATO, weil im Kriegsfall die Deutschen werden nicht so einverstanden, in einen Krieg einzutreten, oder? Und deshalb haben dann die das war Ronald Reagan, er hat einen Spezialerlass unterzeichnet, um die Zerstörung des Erdgasleitung zu implementieren. Und das wurde gemacht, obwohl die Russen haben das ziemlich schnell repariert, aber es wurde Sabotageaktivitäten gegen diese Brastvo Leitung. Und das war 1982. So, wir sind da von 40 Jahren. Und seitdem die Amerikaner haben immer diese Angst gehabt, dass eine größere Annäherung zwischen Europa, besonders Deutschland und Russland würde Entscheidungsfassung in NATO beeinträchtigen. Und das ist das Problem. Und im Prinzip, das hat sich nochmals konkretisiert mit Anfangs der 2000er Jahren in Deutschland, weil gut, Sie kennen die Politik in Deutschland besser als ich, aber die Wille der Regierung weg vom Nuklearenergie zu gehen, da wurde Nord Stream 1 gebaut. Nach 2014, nach dem Maidan und dieser Geschichte mit allen Sanktionen, die an Russland appliziert worden sind, dann Wladimir Putin hat gesagt, jetzt ist es fertig. Wir bauen keine Leitung mehr in Richtung Europa. Fertig. Aber das Problem war immer noch sehr aktuell in Deutschland und Frau Merkel hat besonders insistiert, ich weiß nicht, ob das Wort Deutsch ist, aber insistiert, dass Russland nochmals ein Nord Stream 2 bauen würde. Und schlussendlich hat Putin da akzeptiert und da wurde Nord Stream 2 gebaut. Aber das ist interessant, weil nachher man hat gesagt, und man sieht das in der Presse, in den Medien, ja, Putin wollte diese Abhängigkeit zwischen... Das ist falsch. Putin wollte eben keine Abhängigkeit mehr haben, weil er hatte nach 2014 gemerkt, dass am gewissen Zeitpunkt es würden noch weitere Sanktionen an Russland angewendet. Und dass, wenn Russland zu abhängig von Europa wäre, dann die Sanktionen hätte mehr Gewicht. Deshalb die Antwort war, mehr Distanz mit Europa zu haben, mehr Selbstständigkeit haben, um weniger empfindlich zu sein an Sanktionen. Übrigens, das ist im Grunde genommen, was Wladimir Putin gemacht hat seit 2014. Das ist der Grund, warum die Sanktionen, die wir letztes Jahr an Russland angewendet haben, so wenig Impact hat einen Impact gegeben, aber sehr wenig. Und übrigens interessanterweise, sehr wenige Leute wissen das, aber bis Oktober letztes Jahr war die Schweiz das Land, der am meisten Russland sanktioniert hat. Bis Oktober 2022 hatte die Schweiz mehr Sanktionen gegen Russland als die USA und als die Europäische Union.
Was war der Hintergrund?
Ich weiß es. Gut, ich weiß, dass es sehr großer Druck aus Amerika gekommen ist.
Okay, oder? Das war so mittelbar.
Und die Regierung war
überbande sozusagen.
Enormer Druck. Man muss auch wissen, dass ein Großteil der Bankaktivitäten von der Schweiz auf amerikanische Territorium passiert, und wenn die Amerikaner da
der Hahn schließt. Ich meine, über Bande dann, ne?
Das ist im Prinzip, die Amerikaner haben so die Strategie der Mafia, oder? Das ist mafiaartige Politik. Das ist eine Außenpolitik, die Mafia-ähnlich ist, oder? Wir schützen dich, aber wenn du nicht gehst, dann wirst du umgebracht. Das ist ungefähr die Strategie. Übrigens, das ist mit anderen Ländern in Europa so passiert. Man hat das gesehen mit der Türkei. Man sieht das auch mit Ungarn übrigens. Das ist ungefähr so. Jetzt, du musst dich anpassen, sonst...
Gehen wir mal von dieser Metapher mal zurück von dem, was Sie vorher gesagt haben. Ich meine, einerseits, dass dieser Krieg, den wir jetzt erleben in der Ukraine, länger vorbereitet ist. Und das Zweite ist, noch länger wollten Sie nicht sozusagen, dass die Russen oder die Sowjetunion vorher Energie nach Europa, auch nach Deutschland schickt. Das war für Sie ein Problem. Und diese Dinge gehören ja irgendwie zusammen. Wenn ich mir überlege, dass im Dezember war das, glaube ich, 2021, ein Senator, US-Senator Johnson, Frau Nuland gefragt hatte, was passiert denn jetzt, wenn es zu einem Krieg kommt mit Nord Stream? Und sie ganz klar dargelegt hat, es wird Nord Stream nicht mehr geben.
Ja.
Und ich meine, wie sehen Sie das? Ich meine, das ist doch eine klare Ansage,
ja, ja,
dass man diesen Krieg braucht.
Ja, das ist klar. So, vielleicht muss man da diesen Krieg auf zwei verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal ein wirtschaftliches Krieg. Die Amerikaner, und übrigens, das war Donald Trump, oder die Problematik der Nord Stream 2 am Tisch gebracht hat. Und für ihn, das war ein reines wirtschaftliches Problem. Das war nicht unbedingt mit Ukraine gebunden in seinem Kopf, glaube ich. Aber trotzdem, er ist da mit der Idee, es muss keiner, hat übrigens Sanktionen über Deutschland vorgeschlagen oder so. Das heißt auch, und da, das ist eine, die Frage ist sehr interessant, weil das zeigt, dass innerhalb der NATO können Länder zwischeneinander Sanktionen nehmen. Das heißt, wir sind in ein System, der wirklich Mafia-ähnlich ist, oder? Das ist tatsächlich ein System. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die neu ist. Ich glaube, das war nicht so vor 30 oder 40 Jahren. Das ist neu, dass man heute tatsächlich ein Macht übt innerhalb der Allianz. Sie haben der Zerstörung von Nord Stream 2 angetönt. Um total ehrlich zu sein, obwohl ich habe eine persönliche Meinung darüber, man weiß nicht genau, wer das gemacht hat. Aber was sicher ist, ist egal, ob das die Polen, die Ukrainer, die Norweger, die Däner, ich weiß nicht, sicher ist, dass es könnte nicht passieren ohne die Zustimmung von USA. Das ist klar.
Und man kann auch doch sehen, am 8. Februar steht da ein deutscher Kanzler mit Biden und macht eine Pressekonferenz. Und er steht da ganz bedröppelt und ein US-Präsident sagt auf eine offensichtlich vorbereitete Frage, wenn es diesen Krieg gibt, wenn die Russen einmarschieren, wird es Nord Stream nicht mehr geben. Ich meine, das ist eine klare Ansage. Und ich meine, ein deutscher Kanzler reagiert da nicht mal.
Genau, das ist genau das. Er sagt kein Wort. Das der Amerikaner, nochmals, das ist genau, was ich sage. Dass die Amerikaner ihre Interesse vertreten, verteidigen, okay, ich kann das nachvollziehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Europäer akzeptieren das, obwohl die wissen, die werden davon leiden. Und in diesem bestimmten Fall, man sieht, und das ist, Entschuldigung, ich will natürlich nicht offensiv sein, aber wenn ich Deutsch wäre, das würde ich sehr peinlich finden.
Das ist peinlich.
Mein Vertreter, das reagiert muss man nicht, das ist man peinlich. Sagt, man wird deine Infrastruktur zerstören und er sagt nicht, kein Wort, nicht einmal, ja, wir werden darüber reden oder so, irgendetwas, was er sagen könnte. Aber nichts, er sagt nichts, er stimmt zu, implizit und das finde ich, wenn ich Bürger wäre, wäre ich persönlich sehr geärgert. Aber gut.
Ich glaube, die das wissen und durchdacht haben, finden das schon genauso, dass es nicht so peinlich ist. Da steht wie ein kleiner junger Kanzler und hört zu, wie angekündigt wird, in diesem Fall kriegen wir es schon irgendwie hin, wenn die in die Ukraine einmarschieren, ist Nord Stream sozusagen Geschichte.
Das ist,
so gelaufen.
Das ist
Das heißt jetzt noch nicht, dass die Amis es waren.
Es gibt einen lächerlichen Aspekt, aber es ist vor allem ein trauriger Aspekt. Weil am Schluss, ein Präsident, ein Kanzler, ein erster Minister und so weiter, er arbeitet für uns, nicht umgekehrt. Wir arbeiten nicht für ihn, er arbeitet für uns. Er ist im Dienst des Volkes sozusagen. Er wird übrigens vom Volk beauftragt, irgendwie. Und dass er seine Funktion nicht respektiert, finde ich das ein direkt Angriff gegen die Demokratie als System. Und ich will nicht viel darüber reden. Das ist, ich bin Gast jetzt in Deutschland und ich will nicht da unbedingt provozieren. Aber
provozieren ist doch aufklärende Provokation, kann doch gut sein.
Okay, man kann das so nehmen. Aber ich muss sagen, wenn ich das gesehen hatte damals am Fernsehen, ich muss sagen, das hat mir für das deutsche Volk wehgetan, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber was macht er hier? Warum ist er hier? Er vertritt das deutsche Volk und akzeptiert das? So, das ist für mich total unakzeptabel. Aber gut,
wir können weiter. Machen wir jetzt noch mal zum Schluss des Interviews an den Punkt. Wir haben jetzt gesehen, wie wichtig es ist, letztendlich zur Begründung eines Krieges und Kriegsgeschehen sich zu bemühen, die Vergangenheit zu klären. Und jetzt sind wir kurz praktisch vor Beginn, am 8. Februar ist er praktisch kurz vor Beginn des Einmarschs. Was ist denn da noch passiert in den Tagen vorher? Da wurde der 16. zum Beispiel angekündigt von der CIA, die werden die Russen kommen und so weiter.
Aber nochmals, jeder Konflikt, egal was das Konflikt ist und in welchem Land und so weiter, wenn man das Problem lösen kann, man muss das Problem holistisch betrachten. Und bevor Nord Stream, 8. Februar und alles das, es hat noch weitere Sachen gegeben, die für den Entscheid von Wladimir Putin extrem wichtig sind. Einmal, was man nie erwähnt, ist, dass zwischen 2014 und 2022 hat die Regierung von Kiew 10.000 Bürger vom Donbass getötet. Einige hatten Waffen, aber das waren Bürger. Die waren nicht Ausländer, die hatten sicher, weil es war ein Krieg, die haben sicher die Waffe genommen, aber das waren trotzdem ukrainische Bürger. Das heißt, Kiew hat tatsächlich 10.000 Bürger umgebracht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Russen nach dem Zerfall der Sowjetunion, das russische Volk wurde zerstreut in verschiedene Länder und dieses Volk, der damals eine Mehrheit war, war plötzlich als Minderheit oder ungefähr Minderheit in gewisse Länder. Und diese Minderheit, muss man ehrlich sagen, das heißt baltischen Staaten, Ukraine auch, aber auch Georgien und so weiter, diese Minderheit wurde nicht unbedingt sehr fair behandelt, oder? Durch die Gesetze und so weiter. Man hat immer versucht, dass diese Minderheit nicht genau gleiche Rechte wie den anderen haben. Und ein Element, den man sehr oft vergisst zu erwähnen, es sind zwei und die sind im 2021 passiert. Einmal am 24. März 2021 hat Zelensky an einen Präsidentialerlass erschienen lassen, also die Rückeroberung vom Krim und der südliche Teil des Landes. Das heißt, dieser Erlass war im Prinzip eine Erklärung, dass wir werden diese Territorien wieder einnehmen. Dafür seit Anfang, seit Frühling 2021, hat die ukrainische Armee sich vorbereitet für eine Offensive gegen Krim und Donbass. Das hat man nie erwähnt. Man hat nur erwähnt, dass die Russen als Antwort haben angefangen, Truppen zu verlegen an der Grenze der Ukraine zur Dissuasion. Aber im Prinzip der Startpunkt ist dieser Erlass von Zelensky. Und wenn man heute von Gegenoffensiv redet, wenn sie gut, heute natürlich, die haben weniger Hoffnung als vorher, aber die Idee dieser Gegenoffensiv ist die gleiche wie im März 2021. Das ist ungefähr die gleiche Idee wie der Einnahme von Krim und Donbass und die Souveränität auf das ganze Territorium wiederzuerstellen. So, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, der sehr oft vergessen wird, ist das Gesetz über die autochtone Völker Ukraine. Die wurde am 1. Juli 2021 adoptiert von der Rada in Ukraine und die gibt unterschiedliche Rechte je nach ethnischem Ursprung. Das heißt, und einige, und ich habe auch diesen Vergleich, obwohl der Vergleich muss man auch ehrlich sein, dass man kann nicht 1:1 vergleichen, aber das ist die gleiche Idee. Das ist vergleichbar mit die sogenannte Nürnberg-Gesetze von 1935 in Deutschland, die unterschiedliche Rechte erstellen, je nach ethnischer Herkunft. Genau.
Also eine wirklich rassistische Maßnahme.
Zumindest kulturrassistisch. Theoretisch gesagt, also jetzt in der Theorie, man kann sagen, das ist rassistisch, weil eben das ist ein Gesetz, der stützt sich nicht auf was man tut, sondern was man ist. Ganz rein theoretisch gesehen rassistisch. obwohl die Gesetze im 1935 waren viel strenger als das Problem in Ukraine. Das muss man auch sehen. Man muss da alles in seinem Kontext relativieren. Aber die Idee ist die gleiche. Und die Idee ist, dass, und ich zitiere in einem von meinen Büchern, ich zitiere ein Parlamentarier der Rada, der sagt, jetzt, ab jetzt, die Russen in Ukraine werden nicht die gleichen Menschenrechte genießen als die anderen Ukrainer. So, wir sind tatsächlich in ein rassistisches System, oder? Und das ist ja auch interessant, weil am 12. Juli hat Wladimir Putin einen Artikel geschrieben über die Einheit des ukrainischen Volkes.
12. Juli, welches Jahr? 12.
Juli. 12. Juli.
Jawohl. Welchen Jahres?
Das ist 2021.
Okay.
So 10 Tage später hat dieser Artikel. Und dieser Artikel wird sehr oft, obwohl niemand hat diesen Artikel gelesen, aber er wird sehr oft zitiert. Man sagt, ja, Putin anerkennt nicht Ukraine, die sagt, das ist das gleiche Volk und so weiter. Und wenn man den Artikel ehrlich liest, was ich gemacht habe, aber wie gesagt, die Medien und Journalisten haben das nicht gemacht, diesen Artikel sagt, dass es gibt keinen Grund, ein ethnisches Unterschied machen zwischen Russen in Ukraine und Ukrainer in Ukraine. Das ist ungefähr das gleiche Volk. Und er spricht über die Einheit des Volkes in Ukraine, um eben diese Spaltung, diese gesetzliche Spaltung zwischen beiden vermindern, sozusagen. Aber das hatte nichts zu tun mit der Idee, dass er verneint die Existenz von Ukraine. Das hat übrigens im Text selber, er sagt, Ukraine muss souverän bleiben und so weiter. Und er spricht über Ukraine als selbstständiger, souveränen Staat. Aber das wurde sehr schlecht, auch sogenannte Experten über Russland und so weiter auf französischem Fernsehen haben da Aussagen, die skandalös sind, weil die haben eben den Text gar nicht gelesen und es ging gar nicht um eine Kriegsvorbereitung oder so. Es ging darum, weil als dieses Gesetz wurde in Ukraine adoptiert, das hat natürlich eine Resonanz in Russland gehabt. Weil die Leute, das russische Volk, also die Russen in Russland, haben sehr viel Mitleid für den Russen, die im Ausland sind. Und wenn man sieht, dass plötzlich solche Gesetze kommen, die Leute haben, deshalb Putin hat so viele Unterstützung im Grunde genommen. Das vergisst man. Es gibt ein tatsächlich und ganz verständliches Mitleid der Russen gegenüber diesen russischen Minderheiten im Ausland. Und das ist ein wichtiges Element, weil seit März 2021 sieht man, und jetzt beobachtet vom OSZE, eine Zunahme des Artilleriefeuers gegen Donbass. Eine erste Zunahme.
Aber es hat ja auch noch kurz vor dem Krieg
und das hat
massenweise
noch, genau,
nochmals, ukrainische Aufrüstung gegen Donbass.
Genau, gegeben. Und ich kenne einen Beobachter, der damals im Februar 2022 im Donbass war. Er kann das bestätigen. Das war tatsächlich eine Zunahme der Beschüssen von Ukraine nach Donbass gegen die Bevölkerung. Und das hat nochmals zugenommen ab 16. Februar. Und man wusste bestimmt, das heißt vor allem in Amerika, weil Sie können vielleicht erinnern, dass Joe Biden am 16. Februar hat er gesagt, ich weiß, dass die Russen werden angreifen. Und warum wusste er das? Weil er wusste, dass diese Zunahme der Artilleriebeschüsse gegen der Bevölkerung würde eine russische Reaktion auslösen. Und das war gewollt, weil wir sind zurück an dem Interview von Arestovich. Was Arestovich sagt, er sagt, wir werden einen kurzen Krieg haben, weil Sobald die Russen angreifen, wir werden sofort mit Sanktionen, mit Flugverbotszonen und mit Truppen der NATO, wir werden die russische Niederlage bringen. Und das war die Idee. So, das heißt, es war von mir aus, die alle Elemente, die man sieht, zeigen, dass es war bewusst, dass man die Russen provoziert hat. Die Russen sind demzufolge sind nicht in Ukraine eingetreten, um eine Invasion, Ukraine einnehmen, die Wirtschaft, ihre Ressourcen einzunehmen, Kiew oder Regime wechseln, da alles Entschuldigung, ich kenne nicht das Wort auf Deutsch und vielleicht ist es nicht so gut auf Englisch, man würde sagen Bullshit.
Scheißdreck.
Die Begründung für die russische Intervention in Ukraine ist das Prinzip der Responsibility to Protect, die Verantwortung zum Schützen. Das ist ein Prinzip der UNO und ich war für einige Jahre war ich zuständig für die Doktrin der Friedensoperation in der UNO und habe über dieses Prinzip gearbeitet. Und es geht darum, das wurde als Prinzip in der UNO in 2005 übernommen, als Antwort zu Situationen wie im Ruanda und so weiter. Es gibt eine Verpflichtung zu intervenieren, wenn ein Volk bedroht wird.
Und Artikel 51, ist das, bezieht sich darauf von der UNO-Charta?
Entschuldigung?
Auf die Artikel 51?
Nein, das ist etwas anderes.
Okay.
Das ist nicht die UNO-Charta, das ist ein gesetzliches Element. Die Responsibility to Protect ist nicht ein gesetzliches, das ist ein Prinzip. Das ist ein bisschen unterschiedlich, technisch gesehen. Das Prinzip stützt sich auf drei Säulen. Das kann man auf dem Internet anschauen. Das ist nicht meine Erfindung. Das steht wörtlich, alles wird erklärt. Sie schauen Responsibility to Protect und das wird alles erklärt. Aber die drei Säulen sind interessant zu studieren, weil da sieht man die vollkommen, man sieht das ganze Vorgang in Ukraine. Die drei Säulen sind folgende. Erstens, jedes Land oder jeder Staat ist zuständig für den Schutz seiner Bevölkerung. Das heißt, im Falle Ukraine, wie gesagt, die Regierung hatte 10.000 Bürger umgebracht. Das heißt, diese erste Säule war nicht erfüllt, laut das Prinzip Responsibility to Protect. Die zweite Säule dieser Responsibility to Protect ist die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, den Staat zu unterstützen, um den Volk zu schützen. Das wäre im Fall Ukraine die Minsker Abkommen. Und da sieht man, hat schon darüber gesprochen, man sieht, dass die internationale Gemeinschaft hat zwar geholfen für die Erstellung dieser Abkommen, aber hat gar nichts mitgemacht für die Implementierung oder die Umsetzung dieser Abkommen. Das heißt, die zweite Säule funktioniert auch nicht. Die dritte Säule dieser Responsibility to Protect ist die Intervention laut Artikel 51 der UNO-Charta. Und das ist genau, was die Russen gemacht haben. Weil die haben alle anderen Möglichkeiten erschöpft, blieb nur diese Möglichkeit, die Intervention. Und deshalb hat das erklärt, warum am 21. Februar hat Russland die Unabhängigkeit der beiden selbstprogrammierten Volksrepubliken anerkannt. So könnte Russland mit diesen zwei Republiken einen Vertrag, ein Freundschaft- und Mithilfevertrag unterzeichnen. Und damit könnten die zwei Republiken die Militärhilfe der Russlands verlangen und dann könnte Russland seine Operation auslösen am 24. Februar. Das ist genau, wenn Sie zeitlich, ich erkläre das in meinem Buch, Sie sehen das Vorgang schön Tag pro Tag, das ist genau, was passiert ist. Und das ist ganz logisch, das ist auch, wenn man, das ist vielleicht ein bisschen, wie sagt man, die haben vielleicht das Recht ein bisschen strapaziert, aber das ist rechtlich, das hält zusammen, das hält Wasser.
Ich danke Ihnen jetzt erstmal für das Interview. Herzlichen Dank für das Darstellen allen Ihren Wissens und auch eine andere Darstellung dessen, was wir erfahren haben bisher oder häufig. Und dass es Sinn macht, doch nochmal zu gucken, wie etwas angefangen hat und das nochmal nachzuvollziehen und zu schauen, wie die andere Seite das sehen könnte oder gesehen hat. Vielen, vielen Dank.
Danke sehr. Danke Ihnen.